Grüß Gott und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, sagt Ihnen Leon Bichler aus dem Studio in München. Dass Wahrhaftigkeit, Sexualität, Verbindlichkeit und Freiheit irgendwie mit Liebe zusammenhängen, würden vermutlich die meisten Leute bejahen, wenn man sie auf der Straße einer Umfrage unterzöge. Was aber bedeuten all diese großen Begriffe konkret im eigenen Leben? Wie wird man beispielsweise ein wahrhaftiger Mensch? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen rund um das Thema Liebe darf ich heute mit unserem Gast Georg Dietlein aus Köln auf den Grund gehen. Georg Dietlein ist 23 Jahre jung, er studierte bereits im Alter von 13 Jahren Theologie und danach auch noch Jura und BWL. Er ist Buchautor, gern gehörter Gast in einigen Sendungen auf Radio Horeb und vor allem ist er ein begeisterter und engagierter Christ. Herr Dietlein, herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dietlein, gleich medias in res, was meint denn Wahrhaftigkeit der Liebe?
Ja, wir werden ja heute sprechen über ganz verschiedene schöne Themen, über uns Themen, die mitten in der Kontroverse stehen. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Sexualität, Sexualmoral, so ein bisschen schwierig. Aber das Schöne ist, wir werden heute auch sprechen über Dinge, die eigentlich jedem einleuchten, nämlich etwa, dass Liebe und Wahrhaftigkeit, dass also Liebe und Treue, dass Liebe und Ehrlichkeit zusammengehören. Also dass eigentlich Liebe das meint, was wir einem Menschen verschenken, ihm wirklich offen schenken, was eben einen Ausdruck findet in verschiedenen Dingen, über die wir noch sprechen möchten, auch in der Leiblichkeit und das eben zumindest auch in unserem europäischen Bild auch Ausschließlichkeit meint. Also Liebe meint eine Beziehung zu einer anderen Person, eine Kommunikationsbeziehung, die wir einer anderen Person schenken und die eigentlich ich nur einem einzigen Menschen schenken kann mit Blick auf diese Liebe, die wir hier meinen, nämlich am Ende auch die erotisch-sexuelle Liebe, also den Eros. Wir kennen ja noch andere Formen von Liebe, nehmen wir an Freundschaft, da ist es eigentlich genauso. Wenn ich einen Menschen einen Freund nenne, dann muss ich das auch wahrhaftig tun. Das zeigt sich am Ende durch Taten, nicht nur durch Worte. Also ich kann keinem Menschen sagen, ich bin dein Freund und ihn dahinter rum verraten. Das geht nicht. Auch bei der Liebe zwischen Mann und Frau geht das natürlich genauso nicht. Ich kann nicht mit einer Frau in einer Beziehung sein und nebenbei etwa an Karneval dann irgendwelche Nebenaffären haben. Also Liebe ist eine Form der Beziehung, die ich nur einem Menschen schenken kann, die immer wahrhaftig sein muss und die auch irgendwie nicht unter Bedingungen steht. Also eine Freundschaft ist keine Freundschaft, wenn es da heißt, ich bin dein Freund, solange du mir jeden Tag 10 Euro gibst oder solange du ohne Fehler bleibst. Natürlich kann man auch Freundschaften und Beziehungen letztendlich kündigen, aber immer, man kann nicht da reingehen mit dem Blick darauf, diese vorzeitig beenden zu möchten. Im Sinne von, das sind jetzt unter den Bedingungen, dass das eine Freundschaft, das wäre eine Zweckbeziehung, das wäre eine, könnte sagen, eine Partnerschaft, so eine, oder so eine Art Verbundenheit um eines gemeinsamen Zweckes willen. Also heute, wir reden über Liebe, auch über die Liebe zwischen Mann und Frau vor allem, die eben ganz eng mit diesem Wort zusammenhängt, Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, gerade heute ist es so, auch wenn wir oft denken, dass junge Menschen vielleicht irgendwie dazu neigen, untreu zu sein, unverbindlich und eigentlich irgendwie dauernd ihre Sexualpartner wechseln, Klammer auf, was ja auch häufiger vorkommt, Klammer zu, zeigen etwa so Studien wie die Shell-Jugendstudie, dass doch junge Menschen danach neigen, eigentlich sich wünschen, was wir als, in Anführungszeichen, die wahre Liebe bezeichnen. Das klingt schon fast etwas kitschig, aber dieses Ideal der wahren Liebe ist ein sehr tiefes Ideal des Christentums auch immer gewesen, dass wir also hier von einer Beziehung reden, wo wirklich Liebe sich paart mit der Freiheit von Egoismus, wo Treue eine Rolle spielt, wo eben die Ausschließlichkeit eine Rolle spielt und dieses Ideal des Ja für immer, was eigentlich jeder Mensch sich wünscht, eine Familie zu gründen, eine Beziehung zu haben, die niemals endet. Das ist ein urchristliches Ideal. Es klingt ein bisschen kitschig, also wenn ich so Dinge sage wie ja die Liebe fürs Leben oder die wahre Liebe, das hat so einen Reiz von Kitschigkeit vom Valentinstag und gleichwohl, dieses Ideal ist urchristlich, wenn wir in die Schriften des Apostels Paulus schauen, da gibt es zwar auch einige Regeln, aber etwa gerade Paulus spricht von dieser Liebe, vom hohen Lied der Liebe. Also diese Liebe, die wir auch in der heutigen Welt eigentlich uns, die wir ersehnen, dieses Abenteuer Liebe, diese fast schon Ersatzreligion Liebe, gerade das ist ein christliches Ideal, wo Menschen sich wirklich so verschenken, ohne Egoismus und eben dieses Jahr für immer leben. Das meint eigentlich Liebe.
Sie haben auch schon den Begriff Freiheit angesprochen, indem Sie die Verbindlichkeit hier genannt haben. Wenn man jetzt so manche Medien- oder Zeitungsberichte betrachtet, scheint es ja fast so, als ob heutzutage immer weniger junge Leute bereit sind, sich für immer an eine Person zu binden und schon früh das Ja-Wort vom Altar zu sprechen. Es scheint also auch so, als ob die Leute gar Angst um ihre Freiheit hätten, oder, Herr Dietlein?
Das Schöne ist, ich glaube, wir leben so in einer Zeit, wo sich natürlich vieles verändert, wo auch Menschen natürlich später heiraten. Ich erlebe aber eben auch Menschen, die eigentlich schon gerne nach wenigen Monaten ihrer Beziehung darüber reden, wann sie denn mal heiraten. Etwa gerade habe ich einen Freund, der hat sich jetzt gerade verlobt, der ist noch ziemlich jung, jünger als ich, und das Mädchen und er, seine Freundin und er, kennen sie jetzt gerade mal über ein Jahr. Also es gibt das schon, natürlich gibt es dann auch eben das Problem, dass eben Menschen immer wieder später heiraten. Das ist, glaube ich, auch statistisch nachweisbar, dass früher Menschen früher geheiratet haben, heute später. Ich würde das aber auch gar nicht verteufeln, denn dieser Punkt Sexualmoral liegt am großen Wandel und auch Sexualität am großen Wandel. Ich würde auch fast sagen, dass heute gar nicht alles schlimmer ist. Also wir reden immer gerne davon, früher war alles besser. Wenn wir ehrlich sind, haben wir heute im Christentum in vielen Bereichen verstanden, viel mehr die Schönheit von Sexualität. Also wenn man so ein bisschen reinblickt in die Geschichte unserer katholischen Sexualmoral, findet man auch ein paar schwarze Ecken, wo Menschen zwischen den vielen Bäumen den Wald nicht mehr gesehen haben, wo es nur noch um so kleine Regeln ging, auch wichtige Regeln natürlich, aber wo irgendwie die Moral, wo die Norm, wo das Verbot im Vordergrund stand und so wenig eigentlich das Schöne an Sexualität, an Liebe. Also ich will nicht alles aufzählen, aber natürlich haben Menschen früher auch Angst gehabt vor vielen Dingen, hatten auch immer sehr viel dieses Du darfst nicht im Blick. Heute ist es ein bisschen anders. Wir können als Christen sehr viel stärker das Positive betonen, das Positive von Leiblichkeit, von Sexualität. Natürlich ist es nicht irgendwie wischiwaschi geworden oder indifferent. Die Punkte der katholischen Doktrinen bleiben recht erhalten, das ist klar, aber ich glaube, der Blick ist dafür freier geworden in der heutigen Zeit, dass Liebe nicht irgendwie etwas Schlimmes, was Gefährliches ist, sondern dass Liebe, Sexualität, Leiblichkeit ein großes Geschenk ist, das verbunden ist mit Liebe, mit Verbindlichkeit. Übrigens Verbindlichkeit, da kommt das Wort Bund vor, binden, sich binden. Eigentlich will jeder sich irgendwie binden, sich verbinden, Verbindungen haben, Bündnisse eingehen. Also das ist eigentlich ein positives Wort, das mit Freiheit zu tun hat, mit Freiheit, dem Ausdruck von Freiheit, mit sich bindender Freiheit, auch Verbindlichkeit. Also all diese Dinge und dann eben auch bei Sexualität zu sehen, auch das große Geschenk. Das Geschenk der der Intimität, auch des neuen Lebens. Also, dass Menschen heute wenig früher heiraten, ist bestimmt auch ein Ausdruck unserer anderen Gesellschaft, dass Menschen eben dann irgendwie auch beide Geschlechter länger studieren, dass man auch vielleicht immer das noch prüfen möchte. Ich würde es nicht verteufeln im Sinne von YOLO, you only live once. Das gibt es ganz bestimmt auch in der heutigen Zeit immer mehr, dass Menschen viele Sexualpartner haben und auch vielen zu weit gehen und dass dann eben verschiedene Familien entstehen, Patchwork-Familien zum Teil auch, dass Menschen außerhalb der Ehe zusammenleben. Das sind eben auch Missstände, die man auch ansprechen muss, die auch immer schlimmer eigentlich werden, oder das Problem der Ehescheidung und der Abtreibung. Aber gut, das sind natürlich Dinge, die vielleicht den positiven Blick auf Leiblichkeit nicht versperren dürfen. Ich glaube, wir leben in einer heutigen Zeit, wo Menschen immer mehr dafür auch Verständnis haben, immer mehr auch den Reiz der katholischen Theologie des Leibes verstehen. Das ist nicht immer so einfach, weil immer gerne einzelne Punkte in den Vordergrund gestellt werden. Man erlebt als Kirche täglich, dass dieses Thema Sexualmoral sehr polarisiert, dass Menschen darauf gerne rumhacken, auf einzelnen Punkten, aber wir vergessen dann oft das große Ganze. Und das große Ganze ist eigentlich das Schöne, was wir als Kirche anzubieten haben. Also man darf niemals den großen Blick verlieren, vergessen, der eigentlich das Große, das Positive, dieses Schöne herausarbeiten kann, unserer Liebeslehre als katholische Kirche, die eigentlich sehr viel davon spricht, von Freiheit, von Wahrhaftigkeit, von Beziehung, von Verbindlichkeit, auch von Glück und von Zukunft. Denn wer diese Lehre sich einmal anschaut, merkt, dass es da nicht darum geht, irgendwie Menschen zu verknechten oder Menschen irgendwie unter ein Joch zu setzen, sondern um Zukunft, um Liebe, um Erfüllung, um Glücklichkeit. Das kann auch mal heißen, das Kreuz anzunehmen, völlig klar, aber jeder weiß ganz genau, dass eben wirklich echte Liebe, echte Treue, echte Beziehung immer nur durch das Kreuz geht, denn es gibt noch eine große Differenz zwischen Erfüllung und so dieser Happiness, dem Spaß, der Vergnügung. Das sind eigentlich oft kurzfristige Vergnügungen. Und was die Kirche da anbietet als katholische Liebeslehre, kann man fast sagen, also als Lehre von der Liebe, diese Lehre verspricht eigentlich wirklich das wahre Glück, die wahre Erfüllung.
Aber kann denn gerade diese Happiness und diese erstmal oberflächlichere Hingezogenheit zum Beispiel von zwei verliebten Menschen dann nicht auch zur Erfüllung hinführen?
Ja, das ist so ein schwieriges Thema, was eigentlich Liebe meint und was für Phasen es da in der Liebe gibt. Ich bin jetzt noch nicht verheiratet und habe noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich, aber wir wissen alle, dass das irgendwie zusammenhängt. Dass natürlich Liebe verschiedene Formen kennt, auch verschiedene Phasen kennt, das war jedem Paar anders. Jedes Paar ist ja auch irgendwie anders gestrickt. Da gibt es mal emotionalere Paare, mal was rationalere Paare. Ich sage in Westfalen, um das jetzt pauschal zu sagen, nein, aber in Westfalen wird vielleicht eher geheiratet, so auch einfach aus. Man kennt sich und man hat sich verliebt, aber vielleicht wenig jetzt dieses sehr emotional romantische Ideal von Liebe, was man vielleicht in Mexiko hat, wo dann irgendwie doch die Mariachis eine Rolle spielen und so weiter. Also ich glaube, was Liebe eigentlich heißt, das ist bei jeder Kultur auch anders. Das kann man auch nachlesen, dann irgendwie, wenn man Paare befragt, wie oft sie miteinander schlafen und so weiter. Das ist natürlich in jeder Kultur auch anders. Also die Rollenverteilung von Sexualität, von Gemütlichkeit, von all diesen Dingen, das ist bei jeder Kultur anders. Und man kann, glaube ich, auch nicht pauschal jetzt sagen, wie hängt das zusammen, Liebe und Verliebtsein. Vielleicht nur eine wichtige Sache, die ganz zentral ist, dass Liebe eigentlich kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Also Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Natürlich verbinden wir gerne das mit dem Gefühl, dass wir sagen, ja, ich liebe dich, heißt so viel wie, ich habe für dich ein großes Herz, ich habe für dich irgendwie Gefühle, Regung, ich mag deine Person, deinen Charakter, deinen Leib, dein Äußeres und so weiter, das gehört zusammen, völlig klar, aber wenn wir das nur als Liebe ansehen, dann kommen wir auch auf den Punkt, wo wir merken, wenn das alles ist, dann kann das sehr schnell kaputt gehen. Und das wissen wir auch von Menschen, die vielleicht sich getrennt haben. Das ist ja oft so, dass diese Menschen eigentlich gut zusammenleben, vielleicht sogar längere Zeit, und am Ende, dass dieses Schöne, das Gute, was sie verbindet, sich umkehrt in Hass. Und das ist also ganz traurig, auch bei Leuten, die sich dann trennen, die können selten noch wirklich Freunde bleiben, weil das, was man so einem anderen so schätzt, was man so vielleicht sogar süß und lieb findet, was man so erotisch findet, wird nachher ins Gegenteil verkehrt. Also alle Dinge, die süß sind, sind nachher hässlich und abstoßend. Und das ist vielleicht so auch ganz wichtig, dann nochmal zu betonen, also Liebe fundiert immer irgendwie auf Gefühlen, Klammer auf, gibt da natürlich auch Gegenbeispiele, also ich meine, vielleicht ein Beispiel, die Eltern von Josef Ratzinger haben sich über eine Annonce kennengelernt, die haben sich bestimmt auch verliebt ineinander, auch aufgrund ihres Glaubens, aber es war eben nicht Liebe auf den ersten Blick, es war jetzt nicht so, dass die Eltern sich so kennengelernt haben bei einer Party und dann sich direkt verliebt haben, sondern das war vielleicht etwas mehr rational, das mehr so das Vernunftmäßige dabei, das ist ja auch nicht schlecht, aber dennoch zu betonen, also Liebe und Gefühle spielen eine ganz große Rolle und das ist auch gut, wenn das wachsen kann, wenn auch Personen sich verlieben, auch so Kraft bekommen, auch Initiative bekommen, um dem anderen wirklich die Liebe zu zeigen. Es wäre ja schade, wenn man irgendwie da reinschlittert in so eine Arranged Marriage und gleichwohl, Liebe ist eben mehr als ein Gefühl, ist eben nicht nur irgendwie was Emotionales oder was Schönes, was kurz auch da ist, sondern eine Entscheidung. Und darum ist die eheliche Berufung eine Berufung, die wie die Weihe eine Entscheidung ist. Und zwar eine Entscheidung, die ich nicht mehr revidieren kann und sollte, weil es eben eine Entscheidung ist, eine Verbindlichkeit. Und da spielt eben auch das Risiko eine Rolle, dass der Partner sich verändern kann, völlig klar. Also wenn ich eine Person heirate, meint das eben auch, dass der andere älter wird und vielleicht nicht mehr so attraktiv, nicht mehr so äußerlich schön, Anführungszeichen, wie vielleicht in jungen Jahren. Und das gehört dazu, das ist eben auch das Risiko der Ehe, Anführungszeichen, die eben durch dick und dünn gehen soll, die eben abenteuerlich ist und die eben nicht nur einfach Wohlfühlen und Happiness sein muss, sondern eben auch immer das Kreuz beinhaltet. Und da geht es auch dabei, dass man auch guckt, dass man zusammen leben kann mit offen fürs Leben, dass man eben auch in die Zukunft schaut und eben nicht nur dann auf der Gefühlsebene stecken bleibt. Ich glaube, jedes Paar, dem ist gut damit geholfen, wenn es nicht nur sich selbst anschaut, einander, sondern zusammen nach vorne schaut. Ja? Also von dem Blickwinkel, ich schaue dich an, du schaust mich an, diesen Blickwinkel zu verändern am Ende, dass beide parallel nach vorne schauen und in die Zukunft gehen. Denn dann wird das Gefühlsmäßige zwar nicht weniger, aber nicht mehr das Entscheidende sein, sondern da geht es um die Zukunft, um gemeinsame Projekte, ja, um wirklich Verbindlichkeit und um ein gemeinsames Projekt, was wir dann eben bezeichnen können als Ehe und Familie. Also eine wundervolle Berufung.
Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen, hier auf Radio Horeb. Georg Dietlein hat schon sehr spannende Erkenntnisse zum Themenfeld Liebe genannt, und zwar der Zusammenhang von Wahrhaftigkeit mit der Liebe. Nach dem nächsten Lied geht's gleich weiter bei uns. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb. Mein Name ist Leon Bichler und heute bin ich im Gespräch mit Georg Dietlein aus Köln. Und zwar zum großen Themenkomplex Liebe. Wir haben schon den Zusammenhang der Wahrhaftigkeit zur Liebe besprochen. Herr Dietlein, an der Stelle würde ich aber gern nochmal nachhaken. Was meint denn Wahrhaftigkeit in Bezug auf die auch schon angesprochene Sexualität?
Ja, also das Schöne ist ja eigentlich nochmal, was ist eigentlich Sexualität? Was ist eigentlich diese große Bandbreite, das meint ja von uns mehr als nur irgendwie Geschlechtsverkehr, das meint die große Bandbreite unserer Leiblichkeit. Und wenn wir auf uns schauen, wir sind eine Person, also ich bin zumindest eine Person und nicht zwei, das ist ganz wichtig, eine Person, aber die mit verschiedenen Dingen ausgestattet ist. Zu mir gehört ein Leib, zu mir gehört ein Herz, eine Person, ein Charakter, ein Geist, ein Verstand, auch eine Seele, eine unsterbliche Seele. Und wir merken, dass wir eigentlich nichts in unserem menschlichen Leben ausdrücken können ohne unseren Leib, völlig klar. Also wir können nicht mal denken, ohne dass wir biologisch ein Gehirn haben. Also das ist unabhängig davon, dass die Seele unsterblich ist, aber wir können eben uns nur ausdrücken, auch unsere Denkvorgänge, können wir eben nicht ausdrücken ohne unser Gehirn. Und wir können nicht sagen oder unseren Mund, also eine reine Seele, ein reiner Engel, der kann nicht sprechen. Und genauso auch bei anderen Dingen, wir können Liebe eigentlich nur ausdrücken durch Wörter, aber am Ende sind Wörter da oft gar nicht ausreichend. Also am intimsten, am stärksten drücken wir unsere Sexualität, unsere Leiblichkeit und am Ende auch unsere Liebe aus durch unseren Leib. Also es gehört ganz eng zusammen, weil wir eben leibliche Wesen sind, drücken wir eben das Verlangen nach einem Menschen aus im Leib. So ganz natürlich, wenn ein Mensch verliebt ist, dann erhöht sie seine Herzfrequenz, wenn er diesen Menschen sieht, wird er vielleicht sogar rot, es ist ihm peinlich, er kann nicht sprechen, all solche Dinge. Und wenn ein Mensch in der Ehe lebt und mit diesem Menschen zusammen ist, den er liebt, wird er genauso diese Gefühle empfinden, wie vielleicht ein junger verliebter Mann. Und wir drücken immer dieses Lieben aus in unserem Leib, in Geschenken, in vielleicht Zärtlichkeiten, in Küssen und eben im tiefsten Sinne unserer genitalen Sexualität, im Geschlechtsverkehr und was damit zusammenhängt. Eben auch mit dem Thema, dass wir das Leben verschenken können. Das ist also ganz zentral nochmal zu sehen, klar, dass wir eben uns verschenken, heißt immer auch, dass wir das Leben verschenken, dafür offen sind und eben dann noch neues Leben hervorbringen. Und Wahrhaftigkeit und Liebe, also vielleicht ein spannender und wichtiger Punkt, was meint das mit Blick auf diese Wahrhaftigkeit? Also ich glaube, eine Sache ist ganz klar, wir können diese Liebe, die wir da bezeichnen als die wahre Liebe, in Anführungszeichen, nur einem einzigen Menschen schenken. Und darum wäre es eine Lebenslüge oder eine leibliche Lüge, wenn wir nacheinander mit jedem Menschen auf einer Party rummachen, das ist das heutige Wort dafür, und dann ins Bett steigen und wieder den Nächsten uns vornehmen. Das wäre eigentlich so eine Haltung von Konsumismus. Das darf man auch machen, in Anführungszeichen, das ist so unser heutiges Lebensmotto vielleicht sogar, also naja, dürfen nicht, aber das ist so oft bei vielen so das Verbreitete, mal sich ausprobieren, sich austesten und zu konsumieren, aber das meint eben nicht, was wir mit Liebe bezeichnen würden. Also das meint eher, hier an Menschen wirklich sich vorzunehmen, zu konsumieren, zu verbrauchen, aber eben nicht diese Liebe einzugehen, die wir eigentlich wollen. Eine Liebe, die eben, ja, wirklich ausschließlich ist. Die können wir nur einem einzigen Menschen schenken. Und darum ist es für jeden Menschen eigentlich völlig klar, man kann nicht mit anderen Menschen so rumspringen, wie mit einer Flasche Cola oder einer Tüte Chips, sondern mal mit dem oder dem im Bett landet und quasi sich den Menschen aussucht wie einen Sexualpartner. Weil eben auch unsere Sexualität, unsere Leiblichkeit nicht nur irgendwie reine Triebbefriedigung ist oder ein animalisches Begatten, sondern eben ein Ausdruck ist von Liebe, die wir immer nur einem einzigen Menschen schenken können. Und das ist zumindest die christliche Vorstellung, die auch, glaube ich, doch sehr attraktiv ist, weil sie eben am Ende so eine nicht nur Verbindlichkeit heißt, sondern auch eine Art Vorhersehbarkeit. Wenn man eigentlich einem Menschen sagt, ich liebe dich und eine Beziehung eingeht und diese Beziehung pflegt, kann man sich auch sicher sein, mit diesem Menschen so wie ein Leben lang zusammen zu sein, wenn es ernst meint. Und darum ist eben Leiblichkeit und Sexualität immer, wenn man sie ernst meint, auf Verbindlichkeit, auf Endgültigkeit, auf Bedingungslosigkeit angelegt. Es ist eben nicht eine Sache, die man einfach mal ausprobieren kann, die man einfach so verschenkt, das sehr intim ist, das sehr wertvoll ist, sondern eine Sache, die ich eigentlich immer nur einem einzigen Menschen verschenken kann, und zwar eben nicht auf Zeit, von wegen, wir probieren das mal aus, sondern eigentlich immer mit Blick darauf, dass es das endgültige Verbindliche ist, die eben dieses Jahr für immer. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist das in der heutigen Zeit auch eigentlich was ganz Selbstverständliches, ja. Auch wenn Menschen nicht immer sagen würden, also Sexualität gehört erst in die Ehe, das ist, glaube ich, eher heute umstritten, würde eigentlich jeder Mensch sagen, ja, also unsere Sexualität, unsere Leiblichkeit, die gehört in eine treue Beziehung. Also ich glaube, es wäre heute auch Standard zu sagen, also beim ersten Date direkt schon Bett zu landen, ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie, das passt irgendwie nicht. Ja? Man kennt sich ja noch gar nicht, man kann sich noch gar nicht lieben. Und wenn ein Mensch sagt, ich bin in dich verliebt, obwohl man sich noch gar nicht kennt, das wirkt irgendwie auch komisch. Ja? Also man kann natürlich sich verlieben in die Äußerlichkeit einer Frau oder eines Mannes und sagen, das ist attraktiv, das ist schön, das ist anziehend, aber man kann nicht sagen, ich liebe dich. Ja? Und darum gibt es auch in der verschiedene Sprachen und Kulturen, verschiedene Ausdrucksweisen von, man könnte sagen, einem anderen Level von Liebe. Es gibt das Einfache, ich mag dich, ich schätze dich, im Spanischen te quiero. Dieses querer meint eigentlich noch gar nicht mehr als nur, ich schätze dich sehr. Das kann man auch zu einer Schwester, zum Bruder sagen, zur Mutter, ich Merk dich. Und dann wissen wir aber auch eben, dass man dann erst später irgendwie auch im Spanisch einfach sagt, dieses Te amo oder ich liebe dich. Und das würden wir im Deutschen genauso sagen. Also ein Mensch kann nicht direkt auf den ersten Blick sagen, ich liebe dich, sondern kann vielleicht sagen, ich bin in dich verliebt. Und dieses ich bin in dich verliebt, das wächst dann hinauf zu einem echten und wahrhaftigen ich liebe dich. Das kann man vielleicht sagen nach ein paar Monaten einer Beziehung oder nach vielleicht 1000 Ehejahren, in Anführungszeichen. Also dieses Lieben wird immer intensiver und verbindlicher. Und eben gerade weil sich Liebe ausdrückt in Treue, also einer Liebe, die vielleicht ein Jahr lang gedauert hat oder die Ehe im ersten Jahr, klar, die ist noch relativ, nicht unfest, aber die ist noch sehr, sehr wenig bewiesen, während eine 50-jährige Ehe, wo Leute auf 50 Jahre Ehe zurückschauen, wirklich zeigt, da haben wirklich Menschen sich geliebt, und zwar durch dick und dünn, die sind nicht sofort weggelaufen, wenn da irgendwie eine Krise war oder der eine vielleicht aggressiv geworden ist, sondern die haben das durchstanden, auch mit der Vergebung, auch mit der Bereitschaft, Dinge zu vergessen. Also so Dinge nehmen also Kontur an, das Verliebtsein wird hin zur Liebe, zur wahren Liebe, am Ende auch zum sich verschenken, auch zu der Fähigkeit, Dinge, die der andere vielleicht falsch macht oder die der andere vielleicht als Kreuz sieht, auch diese Dinge einfach mitzunehmen, in Geduld auch anzunehmen. Und noch zurückzukommen auf diese These von eben, ab wann gehört Sexualität in die Beziehung hinein? Ich glaube, nicht von Anfang an. Also Menschen wollen sich heute kennenlernen erstmal und die wissen auch, Sexualität, ja, das gehört in eine Beziehung hinein, auch in eine treue Beziehung, aber erst dann, wenn es wirklich eine Beziehung ist, wenn sie auch wirklich auf Dauer angelegt ist. Denn kein Mensch möchte wirklich das verschenken, was für ihn am intimsten ist, nämlich seine Leiblichkeit, seine Sexualität, seine Intimität. Das ist etwas Großes und Wertvolles, vielleicht früher mehr als heute, vielleicht auch früher mehr auch als das Dämonische angesehen als heute, das kann man auch noch sagen. Aber ich glaube, es ist ein großer Wert des Menschen, das betrifft sein Herz, sein Innerstes. Und das würden wir erst einem Menschen verschenken, wenn wir wirklich ja sicher sind, dass es eben der Mensch fürs Leben ist. Also ich glaube, das Ideal des Christentums, die Liebe fürs Leben und dass es beides zusammenhängt, Liebe und Sexualität, Liebe und Treue und Verbindlichkeit, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und ich glaube, dass da auch unsere katholische Sexualmoral gar nicht so weit von den heutigen Ansichten abweicht.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Paar schon länger zusammen ist und auch durchaus ernste Absichten hat, also wenn beide wirklich es ernst miteinander meinen und aber der Auffassung sind, zum Beispiel gerade das Ausleben der Sexualität würde sie erst näher zusammenbringen und würde ihnen auch erst zeigen, ob sie zusammenpassen, ob sie überhaupt heiraten können. Was würden Sie denen sagen?
Ja, das Schwierige ist ja, das ist ja gar nicht so ganz unehrenhaft, was die beiden da sagen. Erstens anzuerkennen, dass Sexualität also wichtig ist, und das ist ja auch ganz klar bei Partnern, die sich küssen, die sich liebkosen, das ist doch wundervoll, das gehört dazu. Es gibt das Schöne, dass Menschen, die sich lieben und das auch nach außen zeigen, das ist doch wundervoll. Also das ist auch nicht zu verteufeln, dass eben unsere Leiblichkeit dazugehört. Und gleichwohl auch vielleicht mit sich harren und mit sich kämpfen und ringen. Ich will jetzt gar nicht das große Fass aufmachen der katholischen Sexualmoral, aber ich glaube auch, dass da vieles vielleicht manchmal auch zu formalistisch gesehen wird. Ich bin eins zu eins auf Lehre der Kirche, würde trotzdem sagen, man muss darauf nicht immer noch den Finger in die Wunde legen, sondern den Leuten immer das nahelegen, das, was die Kirche da anbietet, als was Positives zu sehen. Bitte zu warten bis zur Ehe. Denn es ist schon noch eine wesenshaft andere Sache, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht. Das ist vielleicht für einige eine reine Formalie, aber am Ende ist es schon was anderes, ob ich irgendwie wirklich vor Gott und den Menschen gesagt habe, ich will dir treu sein oder nicht. Das fiel mir sehr schon auf bei einem bekannten katholischen Journalisten, der bekam noch vor seiner Heirat die Diagnose, an Krebs erkrankt zu sein. Also sie wollten heiraten, dieser Mann und diese Frau, und dann kam die Diagnose, krebskrank. Und das Schöne war eigentlich, dass die Liebe der Frau so weit ging, dass diese Frau ihrem Mann dann, also ihrem künftigen Mann, sagte, jetzt hast du diese Diagnose bekommen und um dir meine Liebe zu zeigen, machen wir jetzt heute oder morgen noch die standesamtliche Hochzeit vor dem Standesamt, nicht groß, aber wir wollen morgen heiraten. Ne, also diese Liebe, die auch angesichts der Krankheit des Mannes sagt, wir heiraten. Das ist wundervoll. Und wir wissen ja auch, hätte auch anders sein können, dass die Frau dann doch die kalte Füße bekommt und wegläuft, ja. Also ich fand das so schön, was diese Frau mit ihrem baldigen Mann da gemacht hat, eben angesichts der Not und des Terrors und des Schreckens dieser großen, schwierigen Erkrankung, Klammer auf, die war nachher nicht maligne, der Krebs ist also nicht tödlich gewesen oder dergleichen, das war alles gut, aber trotzdem angesichts dieses Übels zu sagen, wir heiraten jetzt.
das zeigt eben, diese Liebe war wirklich, was wir so, ja, wirklich als Liebe bezeichnen würden, eine Liebe, die nicht irgendwie nur eine Zweckbeziehung war, die unter Bedingungen stand, sondern eine Liebe, die wirklich durch dick und dünn gegangen wäre, auch angesichts der schweren Krankheit ihres Mannes. Und wenn wir heute mal überlegen, wie viele Männer und Frauen wären noch bereit, so diesen Weg zu gehen, ja, wenn sie gerade vielleicht vor der Hochzeit diese Diagnose bekommen, also eine Liebe, die wirklich ohne Bedingungen ist. Das ist romantisch, das ist schön, das ist auch attraktiv und auch wirklich wie ein Märchenbuch, aber ich glaube nicht mehr immer auch heute das, was wir eigentlich so vorfinden. Also eine Liebe, die wirklich bereit ist, alles zu geben. Auch eben etwa dieses schwere Los der Krankheit des Mannes einfach zu ertragen. Das ist, glaube ich, immer nicht mehr heute so wie früher. Und darum ist es auch schön zu sehen, wenn Menschen wirklich ja ihre Sexualität ausleben möchten, gibt es ja zum Glück die Ehe. Das ist das Wundervolle, dass man eben reingeht in diesen Bereich, der nicht unbedingt heißen muss, eine riesentolle Hochzeit für 100.000 Euro zu finanzieren, sondern einfach ein Bereich ist, den man auch einfach schon als junger Mann erschreiten kann. Ja? Ich habe jetzt viele Männer und viele Freunde und Freundinnen, die also doch schon jung geheiratet haben, also unter 30, das würde ich als jung bezeichnen. Und das ist heute zwar immer seltener, weil man eben denkt, Ehe, das ist so, was man machen kann, weil man schon berufstätig ist, wenn man viel Geld hat und irgendwie auch dann diese große Hochzeit so finanzieren kann. Ich glaube aber, dass es gar nicht so sein muss. Und man kann auch mit jungen Jahren schon früh heiraten, auch ohne jetzt sich zu sagen, Gott, das ist ja noch gar nicht klar, das passt, ja. Weil dieses Risiko immer am anderen, dass vielleicht dieses Riskante zu sehen, von wegen passt das eigentlich, das ist ja immer das Gegenteil von Liebe eigentlich, das meint eigentlich Skepsis. Ich glaube, es ist gut und schön, wenn man auch sich prüft und man guckt, passt es miteinander, es kann ja viele Dinge geben, die nicht passen können, persönlich oder auch vielleicht Blick auf die Eltern oder auf andere Dinge, die vielleicht einen trennen, kann auch die Religion sein, die wirklich schwierig ist bei einigen, oder bei muslimisch-christlichen Pärchen ist es gar nicht so einfach, dass man das schafft irgendwie, aber wenn man merkt, es passt eigentlich und wir sind bereit, einander anzunehmen, wir sind auch bereit, die Fehler des anderen vielleicht zu ertragen, dann glaube ich, kann es immer auch eine realistische Option sein, dann anzufangen, den Ehevorbereitungskurs mal sich zum Glück anzutun oder zu genießen und dann auch nach einer guten, überlegten Zeit sich zu verloben und sich zu verheiraten. Und man muss darauf gar nicht auf der katholischen Sexualmoral so groß rumhacken, was immer viele andere gern tun, von wegen Sex vor der Ehe und so weiter, das sei ja Unzucht. Gut, das sagt der Katechismus der katholischen Kirche ganz klar, das ist also nicht okay und nicht gut. Und ich glaube, er hat ja auch recht, weil am Ende, wenn man das wirklich ernst meint und wirklich Verbindlichkeit meint, gibt es eigentlich keine bessere Form als eben die Eheschließung. Und das ist wirklich der beste Ausdruck dafür, zu sagen, wir sollen wirklich zusammen zu bleiben. Klar, heute ist auch die Ehe vielleicht nicht mehr so viel wert, gerade die standesamtliche Ehe, die man ja doch irgendwie noch auflösen kann, und zwar ziemlich einfach auflösen kann. Und gleichwohl ist es vielleicht das Mindestmaß zu sagen, wir wollen wirklich das auf einen guten Boden stellen, auf die katholische Ehe, auf die christliche Ehe, die eben nicht irgendwie trennbar ist, die eben nicht nur einfach ein Trauschein ist, sondern die eben viel mehr ist. Ein Sakrament vor Gott, wo Menschen auch vor Gott sagen, wir nehmen dieses Abenteuer an, wir wollen nicht spielen, wir wollen nicht rumexperimentieren, sondern wir wollen dieses Abenteuer gehen und darum wollen wir auch jetzt heiraten. Und das eben mit Blick auf die Gefahr, dass man sich nochmal verkracht, das ist ja völlig klar. Und das ist bei jeder Eheschließung völlig klar, auch bei Leuten, die 10 Jahre sich schon kennen. Es wird immer Konflikte geben, immer Schwierigkeiten und immer Dinge, wo es nicht passt und wo man sich verändern muss. Und ich glaube, das muss gar keinen Grund sein, irgendwie dann zu warten oder zu sagen, das ist ja alles so riskant, sondern am Ende meint Treue und Vertrauen immer auch das anzunehmen, und eben nicht immer zu denken, es ist dieser Skepsis, der andere könnte doch nicht der Richtige sein. Ehe meint nicht, die Katze im Sack zu kaufen, sondern eben meint ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer ist genauso in Anführungszeichen riskant und schön nach 5 Jahren Beziehung wie nach vielleicht 2 Jahren. Und darum lohnt es sich auch, glaube ich, mit jungen Jahren zu heiraten und eben dann auch wirklich dieses Abenteuer anzunehmen. Dieses Abenteuer, das auch eben heißen kann, eine Familie zu gründen, das Leben weiter zu verschenken. Und ich glaube, dass Familie und Beziehungen, gerade auch dann junge Kinder, diese Beziehung noch weiter stärken können.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Horeb und zwar beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Mein Name ist Leon Bichler und heute bin ich mit Georg Dietlein im Gespräch und zwar zum großen Themenfeld Liebe. Bisher haben wir schon Wahrhaftigkeit und Sexualität behandelt und jetzt würde ich gern noch von Ihnen, Herr Dietlein, erfahren, wie ist denn Verbindlichkeit und Freiheit nochmal mit der Liebe in Einklang zu bringen? Das heißt, auf der einen Seite möchte man sich ja eigentlich binden und möchte auch, dass sich eine Person an einen bindet. Andererseits will man ja maximal frei bleiben. Wie kann man diese gegensätzlich scheinenden Pole zusammenbringen und aushalten?
Ja, ich glaube, es ist ja schön, das bei Paaren zu erleben, dass sie einander bedingungslos vertrauen. Es gibt ja so eine Phase bei jungen Menschen, die sind verliebt und die dann immer darum bangen und Angst haben, ob die andere sie verlassen könnte. Ja, also immer diesen Hammer im Kopf haben, oh Gott, vielleicht verlässt er mich, vielleicht läuft er weg und so weiter. Das ist natürlich schade. Und das ist das Traurige daran, dass wir eben in einer Welt leben, wo immer wieder das Unverbindliche so eine Rolle spielt, ja. Also, wo sogar vielleicht manchmal Menschen sich missbraucht oder ausgebraucht fühlen. Thema One-Night-Stand oder so eine Beziehung, die wirklich nur darauf angelegt war, irgendwie welches sexuelle Verlangen zu befriedigen. Das kann natürlich immer eine Sache sein. Aber wir wollen eigentlich ja als Menschen eine Beziehung haben, wo dieses Risiko in Anführungszeichen nicht da ist. Wo wir nicht immer die Angst haben müssen, der andere verlässt uns. Das war vor 50 Jahren völlig klar. Eine katholisch geschlossene Ehe vor dem Altar, die wird immer Bestand haben. Da kann man nicht einfach sich raus lösen. Ich habe mal eine ältere Dame getroffen, die meinte zu mir ganz, ganz süß in Anführungszeichen, ja, sie würde nur noch zu ihrem Mann stehen, also in der Ehe, weil sie damals vor 40 Jahren vor Gott die Treue geschworen hätte. Okay, das ist legitim, zwar nicht perfekt, aber immerhin, das ist eine ganz rührige und ehrenvolle Aussage, okay, die Liebe in der Beziehung, die ist nicht mehr so prickelnd wie am Anfang vielleicht, aber wir stehen zueinander, weil wir eben Gott die Treue versprochen haben. Okay, da ist also weniger das Erotische vielleicht jetzt noch so toll, aber vollkommen egal, geht um Treue, Verbindlichkeit und Beziehung. Und ich glaube, das ist eine wundervolle Aussage, weil die Frau eben zeigt, trotz der ganzen Kreuz, trotz des ganzen Opfers, trotz der ganzen Schwierigkeiten vielleicht, wir bleiben uns treu. Und das ist eigentlich, was wir auch als katholische Kirche immer wieder betont haben. Es geht darum, sowohl die Rolle der Frau, den Wert der Frau, als auch des Mannes zu betonen. Die katholische Lehre war, und die christliche Lehre war eigentlich in der Antike so besonders, weil sie nochmal betonte, eine Frau ist nicht nur irgendwie eine Hülse oder ein Konsumobjekt, das man einfach los, sondern auch von dem man sich trennen kann, sondern das ist eine Person mit göttlicher Seele und diese Frau, die kann man nicht einfach verlassen. Darum ist auch die radikale Lehre Jesu zum Thema Ehescheidung so, man könnte sagen, so horrend, so krass eigentlich auch, ja, dass Jesus also sagt, es gibt keine Ehescheidung in der katholischen Kirche oder es gibt keine Ehescheidung im Christentum, sondern die Ehe, was Gott verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen. Und wenn man das zu Ende führt, ist auch die Frau nochmal in der Antike, bekommt sie eine ganz andere Rolle, einen ganz neuen Wert. Sie ist eben nicht mehr einfach nur vielleicht der untergeordnete schwache Teil der Ehe, sondern sie ist mit dem Mann auf gleicher Ebene. Und das war auch, glaube ich, das ganz Besondere im Christentum, was auch vielleicht das Christentum so attraktiv gemacht hat, auch gerade für Frauen, dass eben die Ehe ein Sakrament ist, das nicht trennbar ist, in dem die Frau die gleiche Rolle hat, den gleichen Wert wie der Mann. Etwas ganz Großes und Modernes eigentlich auch schon, was Jesus da so eröffnet hat. Man könnte schon fast sagen, dass wirklich etwas sehr Modernes ist, was wir heute ganz oft vergessen. Und nochmal zurück zu diesem Thema eheliche Treue. Wir sehen uns danach eben nach Verbindlichkeit. Und manchmal denkt man sich so vielleicht, das ist doch das Gegenteil von Freiheit. Ja? Also wir denken oft zu Freiheit, meint sich immer wieder lösen zu können, möglichst viele Kündigungschancen zu haben bei den heutigen Verträgen. Und dann kommt dieses Gegenteil, das Christentum, die christliche Ehe, von wegen ein Vertrag ohne Exit-Option, ohne Kündigungsoption, auch vielleicht ohne außerordentliches Kündigungsrecht, wenn der andere irgendwie was Schlimmes macht. Ja, das ist eben das Christentum. Das ist eben eine ganz besonders, auch vielleicht auch manchmal schwierige Ansicht von Verbindlichkeit, von Bindung, von Bund, der auch schon seinen Ausdruck findet bei Gott selbst. Wir reden ja hier über eine göttliche Dimension. Die Ehe ist nicht irgendwie ein Vertrag, Klammer auf, nicht nur, sondern vielmehr auch ein Sakrament. Und Sakrament meint hier eben auch eine Abbildhaftigkeit. Die Abbildhaftigkeit, dass in der Beziehung der Ehe die Treue Gottes zu seinem Volk Israel, die Treue Gottes zur Kirche, die Treue zu Menschen zum Ausdruck kommt. Wir haben heute noch relativ wenig über Gott gesprochen, aber kann das vielleicht jetzt noch ergänzen hier, dass eben im Christentum, also Klammer auf, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich alles auch vielleicht ganz humanistisch richtig und auch anwendbar auf jede Beziehung. Das ist so unserer Vernunft entsprechend, Blick auf Liebe und Sexualität. Und dann im Christentum noch eine ganz zentrale Sache, dass Ehe eben nicht nur was Weltliches ist, was Schönes, was wir so vorfinden in unserer Natur. Da gibt es Mann, da gibt es Frau, die passen zueinander, das ist irgendwie polar, sondern dass die Ehe eben mehr ist. Und zwar die Ehe ist etwas Christliches, das wird mit Glauben verbunden, wo eben Menschen, wo zwar Getaufte sich versprechen vor Gott, einander die Treue Gottes, die Liebe Gottes darzustellen. Also in der Ehe, Epheser 5, dieses Bild vom großen Geheimnis, bringen eben die Eheleute einander zum Ausdruck, diese Zeichenhaftigkeit der Liebe Gottes. Also der Mann stellt der Frau eigentlich dar, dass Gott treu ist. Und die Frau stellt dem Mann zeichenhaft und auch leiblich dar, dass Gott treu ist. Und diese Zeichenhaftigkeit, das wir mit Sakrament bezeichnen, Sakrament meint ja ein Zeichen und eine Wahrheit, die im Zeichen ihren Ausdruck findet. Klammer auf, bei der Taufe gibt es das Zeichen des Wassers und des Wortes. Ich vertaufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese beiden Zeichen, Wort und Tat, Wort und Wasser, die bewirken das, was sie bezeichnen. Das heißt, die Taufe ist nicht nur ein schönes Bild, sondern die bewirkt auch, was sie bezeichnen, nämlich die Taufe bewirkt die Erlösung von allen Sünden und die Eingliederung des Christen in den Leib Christi, der Heiligen Kirche. Und in der Ehe ist es genauso. Die Ehe ist ein Sakrament, das sich immer wieder ausdrückt, etwa zwar beginnt in dem Jahr vor Gott, in dem Jahr vor dem Traualtar, in den Ringen, genauso wie mit der Stola, aber die Ehe wird ja gelebt jeden Tag. Das ist ja kein Sakrament, das man sich einmal spendet, sondern die Ehe ist ein dauerhaftes Sakrament, das Menschen leben. Dass Menschen am Anfang dann auch nach dem Jawort vollziehen, in dem beieinander wohnen, in dem Zusammenziehen, in der Gemeinschaft des Leibes. Diese Ehe wird also vollzogen und jeden Tag neu gelebt. Und darum ist Ehe auch ein lebendiges Sakrament, das sich immer wieder neu ausdrückt. Und dieses sich Ausdrücken der Ehe meint eben die Treue, die Verbindlichkeit, auch den anderen nicht zu fesseln, sondern die Freiheit auch des anderen und eben dann das Zusammenwohnen, die Unterstützung, die Hingabe, das sich verschenken im neuen Leben. All das meint eben Sakramentalität der Ehe. Dass eben Ehe nicht nur was Schönes ist, was Menschen ohnehin tun würden, sondern dass in dieser Ehe sich auch was Göttliches ausdrückt, nämlich dass Menschen Anteil haben an Gott. Und das ist ja auch wirklich so, gerade mit Blick auf das neue Leben. Da erkennen Menschen, dass sie irgendwie Anteil haben an der Schöpfernatur Gottes. Da geht es nicht nur darum, dass wir Menschen irgendwie uns aber fortpflanzen, sondern Menschen entdecken, dass sie dieses große Geheimnis, das große Geheimnis des neuen Lebens geschenkt bekommen und weiter verschenken dürfen. Dass Menschen Anteil nehmen dürfen, teilnehmen dürfen am Schöpferplan Gottes. Dass eben Mann und Frau daran quasi mitwirken dürfen im Kleinen, dass eben Gott dem Menschen und der Natur und der Schöpfung ja so ein Stück der Unendlichkeit schenkt. Etwas ganz Großes und Wundervolles. Auch das gehört zur Ehe dazu. Nochmal zurück zu Ehe und Freiheit, ja. Also eigentlich wollen wir und bezeichnen wir mit Freiheit nicht irgendwie eine Willkürfreiheit, von wegen das Freisein von jeglicher Bindung. Klammer auf, ein Mensch, der mit 70 Jahren noch nicht studiert hat und noch keinen Beruf hat, naja, der hat sich alles offen gelassen, aber eigentlich doch nicht offen gelassen. Wir wissen ja auch, die Freiheit hat also manchmal auch eine kurze Haltbarkeit. Man kann nicht einfach sich die Freiheit aufsparen und sagen, ich lasse mir alles offen, sondern die Freiheit will immer sich auch binden, die will sich entscheiden. Also ein Mensch, der nicht vielleicht sich entscheiden kann für einen Beruf oder für ein Studium, der ist nicht frei dadurch, sondern eigentlich unfrei. Der lässt auch sich so ein bisschen die Freiheit nehmen, weil er denkt, Freiheit meint irgendwie alles haben zu wollen. Und gerade dieses alles haben wollen macht ihm alles madig. Denn der Wunsch nach immer mehr, nach allem, der macht eigentlich ja, alle Türen zu, der lässt eben diese, könnte sagen, menschliche Freiheit sich verschließen. Wahre Freiheit meint eben eine Bindungsfreiheit, eben ein Ja zu sagen zu einer konkreten Person, zu einem konkreten Lebensplan. Und eben nicht eine Willkürfreiheit, die vielleicht sich unentschlossen ist, sondern eben eine echte entschlossene Freiheit. Und wenn ich eben in der Ehe dann Ja sage zu einer Person, sage ich eben auch Nein zu allen anderen Menschen der Welt minus einer Person. Das ist völlig klar. Und das ist kein Kollateralschaden, das ist auch nichts Schlimmes, von wegen ich will eigentlich alles haben, sondern wir merken in unserer menschlichen Natur, dass wir eben nicht unendlich sind, sondern eben begrenzt sind. Und dass wir Menschen unsere menschliche Natur auch eben erfüllen, in dem sich binden. Und dieses sich binden schafft keine Unfreiheit, sondern das ist eigentlich der Entschluss der Freiheit. Das ist die gebundene Freiheit, die auch immer größere Türen öffnet. Und ich glaube, jeder, der in der Ehe ist, der weiß ganz genau, dass gerade diese entschlossene Freiheit keine Bindung ist, kein Zwang ist, sondern eben gerade die Tür öffnet. Die Tür öffnet so noch mehr, die Tür öffnet eben auch zum neuen Leben, zu einer großen Beziehung, die nicht mehr dieses Risiko kennt, was ich am Anfang angesprochen hatte, von wegen der Trennungsangst, sondern eben eine Freiheit, die sich entschlossen hat, die sich gebunden hat. Und genauso ist eben auch Gott. Gott will sich auch binden. Er will sich an den Menschen binden, in seinem Volk Israel, in der Kirche. Und dieses sich binden Gottes ist kein Zeichen dafür, dass Gott menschlich, also als das Zeichen begrenzt ist, sondern Gott will sich ganz bewusst binden an seine Kirche, an sein Volk, an jeden einzelnen Menschen. Und dieses sich binden wollen, Gottes ist ein Ausdruck seiner Größe, seiner Allmacht, auch seiner Stärke und kein Zeichen von Schwachheit. Gottes Freiheit ist keine Willkürfreiheit, die einfach alles machen kann, sondern es ist eine Bundesfreiheit. Eine Bundesfreiheit, die sich ausdrückt im Bund Gottes mit dem Volk Israel und der Kirche. Und diese sich binden wollen, ist ein Ausdruck von Freiheit, noch eine ganz schöne und große Sache, denn Freiheit will sich immer binden.
Freiheit und Verbindlichkeit gehören also zusammen und passen auch ganz gut zusammen, wie wir gehört haben. Der Grundkurs des Glaubens, die Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen, kommt für heute schon langsam an ihr Ende. Vorab bedanke ich mich bei unseren Hörern auch ganz herzlich fürs Einschalten und wenn Sie die Sendung nochmal hören möchten oder wenn Sie mittendrin reingeschaltet haben und Sie gerne von Anfang an hören möchten, können Sie diese ab Montag bei unserem CD-Dienst bestellen unter 08328921120. Natürlich ist sie auch herunterladbar auf horeb.org als Podcast. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt auch meinem heutigen Gast, Georg Dietlein, für seine reichhaltigen und kurzweiligen Gedanken rund ums große Thema Liebe. Vergelt's Gott und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Dietlein.
Ja, gerne.
Zu guter Letzt darf ich Sie, wie das mittlerweile ja auch schon gute Tradition geworden ist bei unseren Sendungen, noch bitten, die heutige Sendung mit einem kurzen Gebet auslaufen zu lassen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir der ganzen Gar zurück und überlasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.